ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen, der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christoph Kehlbach und mit mir im Studio ist heute Liv Hagmann, unsere Referendarin. Hallo Liv.
Hallo Christoph, schön dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Grüß dich. Liv, wir sprechen heute über ein spannendes Gutachten, mit dem wir uns in dieser Woche ganz intensiv beschäftigt haben. Ein Gutachten, das verkündet wurde vom IGH, vom Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen, der Sitz in Den Haag. Und es ging dabei um den Klimawandel.
Ganz genau, es ging um den Klimawandel und dabei vor allem um die Frage, welche Anforderungen aus dem Klimaschutz sich aus dem Völkerrecht ergeben.
Und kann man dazu schon ganz in Kurzform, wir beschäftigen uns gleich intensiver damit, aber in Kurzform schon sagen, was war das Ergebnis?
In Kurzform, ganz klare Aussage aus Den Haag, die Staaten müssen mehr tun. Sie müssen sich koordinieren und effektiv den Klimawandel bekämpfen.
Okay, und da schauen wir auch gleich nochmal genau drauf, auch mit einer Expertin, die uns auch erklären wird, wie dieses Gutachten zu lesen, zu hören, zu verstehen ist, was es zu bedeuten hat. Aber lass uns vielleicht zu Beginn auch einmal ganz kurz klären, wie es zu diesem Gutachten kam. Die Geschichte dahinter, die ist ja schon sehr, sehr spannend.
Total, das ist super spannend, weil eine Gruppe junger Studierender hatte da den Stein ins Rollen gebracht. Sie kommen aus Vanuatu, das ist ein kleiner Inselstaat im Südpazifik. Und dort spüren sie die Folgen des Klimawandels schon ziemlich deutlich. Weil der Meeresspiegel steigt, werden Häuser überschwemmt und zerstört und die Bewohner, denen bleibt dann nichts anderes übrig, als wegzuziehen.
Und genau das hat uns auch eine dieser jungen Studentinnen erzählt, Cynthia Huinui heißt sie. Wir haben über sie auch berichtet und ihre Situation und zeigen jetzt mal und bringen zur Aufführung einen O-Ton von ihr mit Übersetzung, wo sie kurz erzählt, wie die Situation ist.
They've had to move.
Sie mussten wegziehen. Bei Flut kam das Wasser schon ins Dorf. Es war nicht mehr bewohnbar.
Bei Flut kam das Wasser bis ins Dorf. Also das ist tatsächlich die Lebensrealität für Menschen in der Südsee, in dem Südpazifik dort. Also die Situation ist da wirklich angespannt.
Ja, es ist wirklich schlimm. Es ist jetzt nicht nur der Meeresspiegel, der steigt, auch wenn das für sich genommen schon dramatisch genug wäre, sondern auch Naturkatastrophen wie zum Beispiel heftige Wirbelstürme kommen aufgrund des Klimawandels immer häufiger vor. Und die werden nicht nur immer häufiger, sondern die werden auch immer stärker. So zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam. Der hat auf Vanuatu ziemlich große Schäden angerichtet und es sind sogar Menschen dabei gestorben.
Also das ist wirklich dann die Ausgangssituation vor Ort und diese jungen Studierenden, die wollten was tun. Sie haben das Motto ausgegeben für sich, das größte Problem der Welt soll vors höchste Gericht der Welt. Aber so ein Gutachten beim Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen, das können die ja nicht mal einfach so beantragen. Der Weg dahin war also wirklich lang.
Ganz genau, Christoph. Denn Privatpersonen wie du und ich oder eben auch die Studierenden aus Vanuatu, die können nicht einfach den IGH um so ein Gutachten bitten. Denn hierzu braucht es einen Beschluss der UN-Generalversammlung. Das nennt man eine Resolution. Und in dieser Generalversammlung, da sitzen eben 193 Mitgliedstaaten. Und es braucht eine Mehrheit von mindestens 97 Staaten, die dafür sind, damit so eine Resolution zustande kommt. Und deswegen haben die Studierenden lange und intensiv für diese Mehrheit gekämpft. Sie haben Demos organisiert und Protestaktionen. Und auf Weltklimakonferenzen sprachen sie mit Vertreterinnen und Vertretern von Regierungen aus ganz, ganz vielen Ländern. Sie haben also richtige Lobbyarbeit für den Klimaschutz betrieben.
Und dann kam es dann eben endlich wirklich zur finalen, zur alles entscheidenden Abstimmung dann in New York bei der UNO.
Ja, das war im März 2023. Und da war dann tatsächlich kein einziger UN-Mitgliedstaat mehr dagegen, den IGH um so ein Klimagutachten zu bitten.
Okay, wow, also ein großer Erfolg für diese jungen Studierenden. Und das Gutachten war dann gewissermaßen beauftragt. Dann gab es im Dezember 2024 eine große Anhörung, bei der sich viele Experten und auch wirklich viele Staaten geäußert haben. Man sprach wirklich vom größten Gerichtsverfahren der Welt. Ganz packende Geschichte. Das war der Weg zum IGH und zu dieser Anhörung beim IGH. Das Ganze ist wirklich auch Stoff für einen ganzen Film geworden. Und so einen Film gibt es, der heißt Yumi. Er findet sich auch in der ARD Mediathek. Ein Dokumentarfilm über diese Gruppe junger Studierender und eben ihren Weg bis nach Den Haag im Kampf für mehr Klimaschutz. Gut, nun dann aber auch wirklich zu den Inhalten des Gutachtens. Die sind nicht minder spannend als der Weg dorthin. Wir holen uns dafür etwas Verstärkung dazu, weil es ja eben ganz massiv ums Völkerrecht geht. Tut uns da auch eine Professorin, eine Expertin richtig gut. Und wir begrüßen von der Universität Trier Birgit Peters. Sie ist dort Professorin für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht. Hallo nach Trier, guten Tag.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns sehr. Frau Peters, wir haben, und Sie haben das auch, das wissen wir, gestern wirklich diesen Livestream gebannt, verfolgt aus Den Haag, haben da auch gespannt zugehört, was sich tut, was sich Neues tut. Und da war ja wirklich einiges drin in dieser stundenlangen Verkündung dieses Gutachtens. Das Gericht, vielleicht fangen wir damit mal an, hat zu Beginn erstmal ganz klare Fakten genannt. Wie haben Sie das erlebt? Also diese Frage Klimawandel, gibt es den, hat der Mensch einen Faktor oder einen Beitrag, leistet der Mensch einen Beitrag zur Beschleunigung dieser globalen Erwärmung? Das war keine Frage, das war Punkt, das hat das Gericht dann einfach wirklich als gegeben erstmal den Satz direkt vorne weggestellt.
Ja, genau. Das Gericht hat ganz klar benannt, es gibt den Klimawandel. Es hat sich dazu auch auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Weltklimarates berufen, die es auch als maßgeblich angesehen hat. Und dann ist es im Prinzip das gesamte Völkerrecht durchgegangen und hat die Verpflichtungen aufgezählt der Staaten, die sich ergeben aus eben dem internationalen Klimaschutzrecht, das hauptsächlich in Verträgen geregelt ist, dem Völkergewohnheitsrecht, das für alle Staaten gilt, die auch die Verträge nicht unterzeichnet haben. Es ist dann darauf eingegangen, dass auch Menschenrechtsverpflichtungen eine Rolle spielen und hat schließlich noch etwas zur Haftung und generellen Staatenverantwortlichkeit gesagt. Und das ist natürlich großartig, dass es in dieser Bandbreite dazu Stellung genommen hat. Da sind ganz viele Fragen auch des allgemeinen Völkerrechts erörtert worden und natürlich auch viele Fragen, die vorher gar nicht klar waren.
Genau, und da wollen wir dann jetzt mal auch nochmal genau drauf schauen. Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, der ja auch gerade für Völkerrechtler sehr interessant war, glaube ich, auf welche Rechtsquellen bezieht man sich, wenn man eben Pflichten und Verpflichtungen der Staatengemeinschaft da herausliest? Es war so ein bisschen die Frage, geht es da im Wesentlichen nur um diese Klimakernverträge, also zum Beispiel das Pariser Abkommen, das Kyoto-Protokoll? Sie haben es eben angedeutet, da hat der IGH gesagt, nein, nein, die sind jetzt nicht exklusiv, sondern eben auch das Völkergewohnheitsrecht spielt damit rein.
Ja, genau. Und das war eben vorher gar nicht klar, denn auch viele Staaten vor dem Internationalen Gerichtshof haben argumentiert, dass hauptsächlich die Verträge relevant seien und dass die Verträge Spezialrecht darstellten, das ausschlösse, dass eben das allgemeine Völkerrecht, das Völkergewohnheitsrecht Anwendung findet. Und der Gerichtshof hat gesagt, wir sehen gar keine Veranlassung dazu, diese Spezialregelungen anzuwenden, denn die Staaten, die sich jetzt auf die Klimarahmenkonvention, das Kyoto-Protokoll und das Pariser Übereinkommen geeinigt haben, haben auch gar nicht dazu Stellung genommen, dass das allgemeine Völkerrecht davon ausgeschlossen sein sollte. Und deswegen kann daneben eben auch ganz normal das Völkergewohnheitsrecht Anwendung finden und hauptsächlich dort zuallererst das sogenannte Schädigungsverbot, die No-Harm-Rule und darüber hinaus das Kooperationsprinzip. Der IGH hat aber auch Stellung genommen, etwa zur UN-Charta und wie gesagt auch zu den Menschenrechten.
Ja, Sie haben jetzt schon die zwei völkergewohnheitsrechtlichen Prinzipien, das No-Harm-Prinzip und das Kooperationsprinzip angesprochen. Können Sie den Gehalt dieser beiden völkergewohnheitsrechtlichen Regelungen denn nochmal erläutern?
Also das sogenannte Schädigungsverbot oder in Englisch eben No Harm ist ein Verbot, was geprägt wurde durch einen internationalen Schiedsspruch aus den 40er Jahren. Da ging es um eine transnationale Umweltschädigung zwischen den USA und Kanada. Und insbesondere die quasi sauren Regen, der dann Forsten in den USA zerstört hat. Und dadurch, dass das das eben der Ausgangspunkt dieser Regel ist, haben sich viele darauf berufen, dass das Schädigungsverbot nur auf Umweltschädigungen Anwendung findet, bei denen jetzt, sag ich mal, benachbarte Staaten gegeneinander klagen. Der IGH hat sich dagegen ausgesprochen und gesagt, dass er das Schädigungsverbot auch in seiner vorherigen Rechtsprechung auch in größeren Kontexten schon erwähnt und angewandt habe und deswegen auch gar nichts dagegen spreche, dass es auch bei globalen Umweltveränderungen wie dem Klimawandel, wo es eine multiple Anzahl von Schädigern und Geschädigten gibt, eben anwenden kann.
Sehr spannend. Das bedeutet, es ist tatsächlich dann noch eine breitere rechtliche gewissermaßen Begründung möglich, eben weil man eben auch diese Prinzipien dann tatsächlich auf diese Fragen des Klimawandels dann anwenden kann. Sie haben auch noch eben schon angedeutet, der IGH hat sich auch zum Begriff Menschenrecht verhalten und geäußert. Das war auch sehr schnell in vielen Meldungen zu lesen. Der IGH hätte ein Menschenrecht auf gesunde Umwelt und saubere Umwelt geschaffen. Haben Sie diesen Part auch so gehört und das so auch interpretiert, wie das eben viele getan haben?
Ja, der IGH hat ja gesagt, dass das Recht auf eine gesunde Umwelt die Grundlage sämtlichen menschlichen Lebens sei und dass deswegen sämtliche Menschenrechte, wie etwa das Recht auf Leben, menschliche Existenz garantieren, also das Recht auf Gesundheit, einen adäquaten Lebensstandard und so weiter, dass die alle Ausdruck sind, dass es ein Recht auf eine gesunde Umwelt gibt. Und jetzt ist das so eine Henne-Ei-Frage, wie man das interpretieren möchte. Welche Rechte sind letztendlich maßgeblich dafür, dass man dann einen bestimmten Schutzstandard ableitet? Bisher hatte ich es immer so verstanden, dass wenn man annimmt, es gäbe ein Recht auf eine gesunde Umwelt, das hat auch die UN-Generalversammlung vor 2 Jahren gemacht, dann geht man davon aus, dass es eben einen bestimmten Schutzstandard gibt, der aus diesem Recht folgt. Also dass Staaten zum Beispiel dann auch Klimaschutzmaßnahmen ergreifen müssen, dass Staaten überhaupt Umweltverschmutzungen verhindern müssen und dass es bestimmte prozedurale Ansprüche gibt, also etwa Information, Öffentlichkeitsbeteiligung und Rechtsschutz, die aus diesem Recht folgen. Wenn man das jetzt alles in die Rechte, die der IGH auch genannt hat, reinlesen will, dann unterscheidet sich das gar nicht großartig voneinander. Also dann würde man eben sagen, ich muss dann das Recht auf Leben so interpretieren, dass dieser Gehalt, den ich jetzt gerade beschrieben habe, für das Recht auf eine gesunde Umwelt in den jeweiligen anderen Menschenrechten enthalten ist. Wenn man aber zum Beispiel der Meinung ist, dass das Recht auf Leben eben im Kern Leben garantiert und dann nur insofern, als dass das Leben geschützt wird, diese Gehalte beinhalten kann, dann wäre das eben ein anderes Verständnis, was dann einen geringeren Regelungsgehalt hätte.
Ja, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ergeben sich eben Verpflichtungen zum Klimaschutz nicht nur aus Klimaverträgen, sondern auch aus Völkergewohnheitsrecht, den Menschenrechten. Was bedeutet das denn jetzt für Staaten, die gar nicht Parteien dieser Klimaabkommen sind, sondern die entweder gar nicht unterzeichnet haben oder wie im Fall USA später wieder ausgetreten sind?
Ja, das ist ganz entscheidend. Das bedeutet nämlich, dass diese Verpflichtungen letztendlich ebenso Klimaschutz gebieten. Der IGH ist ja sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, dass eben bestimmte Regelungsgehalte, also wie etwa das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaübereinkommens, in das Schädigungsverbot hereinzulesen sind und dass dieses Ziel dann auch die Staatenverpflichtungen unter dem Schädigungsverbot bestimmt. Das heißt, nach dem Schädigungsverbot müssen eben die Staaten auch alles Mögliche tun, Sorgfalt walten lassen, um den Klimawandel zu verhindern. Und das bedeutet dann eben, dass man keine neuen Lizenzen im Bereich der fossilen Energieträger erteilt und auch das Verhalten von privaten steuert. Und das ist wirklich ganz außerordentlich. Also da gibt es auch einen Absatz in dem Urteil, der wirklich bahnbrechend ist, weil er eben auf diese gesamten privaten Aktivitäten Bezug nimmt. Und da hat der IGH sich jetzt eben dahingehend geäußert, dass das eben von allen Staaten geschuldet ist. Genauso eben wie Kooperation. Und dass umfassende Kooperation eben bedeutet, dass man sich nicht darauf zurückziehen kann, dass man eben gar nichts macht.
Und eine richtige Pflicht zur Kooperation war das auch, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das hat der IGH ja nochmal betont und hat eben auch gesagt, einfach aus der Natur der Bedrohung die die globale Erwärmung, dieser Klimawandel darstellt. Aus dieser Natur der Sache heraus ergibt sich auch, dass es eine Verpflichtung gibt, gemeinsam dieses Problem, das eben universell ist und uns alle betrifft, auch gemeinsam eben anzugehen. Und das war eine, also knallharte, ganz deutliche Worte. Das war nicht irgendwie verpackt in irgendwie eine besondere Sprache, die man irgendwie noch anders interpretieren könnte, sondern da hat das Gericht, der EuGH, richtig Ross und Reiter genannt auch tatsächlich.
Genau. Der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Also wenn ich sage, dass zum Beispiel Staaten dann auch verantwortlich sind etwa für historische Emissionen, dann muss man dann schon nochmal ins Detail gehen und fragen, was ist denn mit den historischen Emissionen der Staaten dann gemeint, zum Beispiel. Aber das hat der EuGH, ja, die Kernverpflichtungen hat der EuGH benannt. Die weiteren, also man kann sich immer noch mehr wünschen, was der EuGH noch hätte sagen müssen.
Aber geht das, was Sie jetzt eben angedeutet haben, in so eine Richtung auch möglicherweise Schadensersatz? Also ist das vielleicht auch eine Konsequenz, die sich aus diesem Gutachten ergeben könnte, dass möglicherweise Staaten wie die benannten Südseestaaten zum Beispiel, auf die ja auch dieses Gutachten letztlich zurückgeht, dann möglicherweise sagen können, wir haben überhaupt keinen großen Beitrag geleistet zu dem Klimawandel im Vergleich zu den Industriestaaten, aber wir leiden besonders drunter. Wir wollen jetzt auch eine finanzielle Entschädigung.
Ja, definitiv, weil das Urteil eben ja gerade auch zur Verantwortlichkeit und den möglichen Folgen Stellung nimmt. Und Staatenverantwortlichkeit bedeutet erstmal, dass ein Staat dafür verantwortlich ist, wenn er eine Rechtsnorm des Völkerrechts gebrochen hat. Mhm. Wenn sich also ergibt, dass Staaten zu wenig machen und diese Sorgfaltspflicht, die in dem Schädigungsverbot innewohnt, alles Mögliche zu tun, den Klimawandel einzudämmen, eben nicht erfüllen, dann resultiert auch eine Verantwortlichkeit. Und die Verantwortlichkeit hat der EuGH klar benannt. Also das ist auch ein allgemeines Prinzip des Völkerrechts. Da gibt es dann verschiedene Rechtsfolgen, dass man eben aufhört mit dem Schädigungsverhalten. Das kann aber auch so weit gehen, dass man eben sagt, es stehen Entschädigungszahlungen an oder Kompensationszahlungen. Und der EuGH hat auch da ganz klar gesagt, das findet alles Anwendung. Das Regime der Staatenverantwortlichkeit findet auch auf den Klimawandel Anwendung und es gibt auch keine besonderen Problematiken, die jetzt etwa von diesem Regime der Staatenverantwortlichkeiten Ausnahmen zulassen. Das wurde auch im Vorfeld dieses Gutachtens immer diskutiert, dass dann gesagt wurde, aber die Kausalketten sind so lang, wir können gar nicht feststellen, wenn jetzt einer geschädigt ist, ob das wirklich mit dem Verhalten von Staat X zusammenhing. Mhm. Und da hat der EuGH gesagt, das kann man alles abbilden mit dem, was das Völkerrecht bietet und dementsprechend können wir gespannt sein, wer als nächstes jetzt die großen fossilen Energienutzer dieser Welt vor dem EuGH wiederum verklagt.
Genau, ja, Sie haben das jetzt schon angerissen. Also der EuGH hat ja jetzt quasi die Grundlage dafür geschaffen, irgendwie zentrale Prinzipien aufgestellt für die Verantwortlichkeit von Staaten und auch mögliche Rechtsfolgen benannt. Was ist da jetzt Ihre Einschätzung? Erwarten wir da jetzt viele dann konkrete Prozesse, wo es dann wirklich ja nicht nur eben ein Gutachten, eine abstrakte Rechtsauffassung benannt wird, sondern wirklich ist zur Verurteilung kommt, bestimmte Ausgleichsmaßnahmen zu treffen?
Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn die kleinen Inselstaaten, also diese Allianz der kleinen Inselstaaten, die zum Beispiel auch das Gutachten vor dem Internationalen Seegerichtshof in Hamburg initiiert hatten und Vanuatu gehört ja auch dazu, die haben diese Gutachten angestrengt, spezifisch mit der Klärung, also mit der Vorfeldklärung dieser Rechtsfragen, sodass sie dann nachher sich auch überlegen können, ob sie dann gegen Schädiger etwa vorgehen oder diejenigen, die eben verantwortlich sind für den historischen Ausstoß von Treibhausgasemissionen. Und die haben das dort sehr klar formuliert, dass es deren Intention war. Und ich glaube, das ist dann dementsprechend auch etwas, was folgen wird.
Folgen ist natürlich ein spannender Punkt. Sie haben jetzt auch das Seegerichtshof in Hamburg angesprochen. Es gibt ja auch durchaus andere Gerichte, die sich schon mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt haben. Den berühmten Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts etwa oder auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat ja auch einen Fall der Klimaseniorinnen, der sogenannten aus der Schweiz, entschieden zugunsten der Klimaseniorinnen. Mit dem Ergebnis, die Schweiz müsse eben auch mehr tun für ihre Bürgerinnen.
Anfang des Monats hat auch noch der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof ein Gutachten zu den Menschenrechtsverpflichtungen im Klimawandel verfasst.
Exakt, genau, dass sich dann eben auf die amerikanischen Staaten und deren Verhältnis dann eben auch bezieht. Genau, also eine Reihe Entscheidungen schon im Verhältnis zu diesen, wie muss man dann dieses IGH-Gutachten jetzt bewerten? Es ist ja immer zu hören, das ist ein reines Gutachten, es ist nicht rechtsverbindlich, aber es hat vor allem eine moralische Qualität, es strahlt dann eben auch aus. Kann man das schon sagen im Verhältnis zu anderen Entscheidungen, wie relevant wird dieses Gutachten jetzt künftig sein? Also werden sich andere Gerichte darauf jetzt immer beziehen können? Welche Rolle wird dieses Gutachten spielen künftig?
Ja, ich denke, zum einen spielt es eben eine große Rolle bei der Beurteilung von Folgeprozessen, weil jetzt eben klar ist, welche Verpflichtungen wie gelten völkerrechtlich und wie diese Verpflichtungen aufzufassen sind. Diese ganzen Streitfragen um diese Verpflichtungen sind jetzt erstmal geklärt. Das kann Gegenstand von nationalen Gerichtsurteilen werden. Also jetzt denken Sie etwa an den Julia-Fall von dem Peruaner, der vor dem OLG Hamm geklagt hat, ja, gegen RWE. Auch da wird ja relevant sein, wie die letztendlich aus dem deutschen BGB stammende Verpflichtung dann im Lichte des Völkerrechts auszulegen ist. Und solche Klagen können sowohl den nationalen Bereich betreffen, entweder wenn dann eben Geschädigte gegen Schädiger vorgehen, den supranationalen Bereich, wenn die EU die Klimaverpflichtungen der EU, sag ich jetzt mal, auslegen muss, und dann eben den internationalen Bereich, wenn sich Vanuatu überlegt, ob es gegen einen Verursacherstaat vorgehen möchte. Deswegen ist das Gericht quasi schon die Basis für alles Weitere, was jetzt folgen wird. Und da das Ganze so umstritten war, also es gibt unendlich viele Klimaklagen, also mehrere tausend derzeit, die vor Gerichten national und international anhängig sind. Deswegen wird es einen großen Einfluss auf diese Klagen und die Auslegung der Verpflichtungen in diesen Klagen haben.
Spannend, ja. Dann sind wir sehr gespannt, was das jetzt bedeutet für die Zukunft und was das wirklich dann auch tatsächlich für Auswirkungen noch mit sich bringt. Wir werden das weiter sehr gespannt beobachten. Frau Professorin Peters, ganz herzlichen Dank. Das war sehr erhellend. Danke, dass Sie natürlich auch aus eigenem Antrieb gestern da so intensiv draufgeschaut haben und Ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Danke, dass Sie bei den JustizreporterInnen dabei waren heute.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, das ist also unsere Expertin, Professorin Birgit Peters von der Uni Trier. Spannend, was sie zu erzählen hatte. Und wir haben gestern ja nicht als Einzige dieses Gutachten da verfolgt. Und diejenigen, die es da richtig betroffen hat, die das initiiert haben, waren auch in Den Haag dabei. Liv, lass uns noch einmal reinhören, wie die Betroffenen, die jungen Studierenden, von denen wir auch ganz am Anfang heute gesprochen haben, reagiert haben. Wir hören jetzt mal, was Vishal Prasad gesagt hat. Er ist auch so wie Cynthia Huinui, die wir vorhin gehört haben, gehört er zu dieser Gruppe Studierenden, die dieses IGH-Gutachten in Auftrag gegeben haben. Und das hatten sie dazu zu sagen gestern.
Indeed, it's a truly historic day for climate justice. 6 years ago, young people from the Pacific decided to take climate change to the world's highest court. And today the ICJ has responded. In no uncertain terms, it has told the world that climate impunity is no longer allowed. And that those who have caused the greatest harm are required to provide remedy to people most affected by climate change.
Ja, spannend. Ein historischer Tag, sagt er. Und er richtet tatsächlich auch den Blick nach vorne und sagt, diejenigen, die am meisten betroffen sind, das sind natürlich diese Länder auch in der Südsee, die eben, und da richtet er den Blick auch drauf, können dann eben auch wirklich eine Entschädigung verlangen. Spannend.
Ja, total spannend. Das ist ja auch das, was uns die Frau Professorin Peters eben schon erläutert hatte und prognostiziert hatte.
Ja, dann sind wir weiterhin sehr, sehr gespannt, wie das sich entwickelt. Das Thema, so ernst es ist, es wird uns einfach nicht loslassen. Das ist ja auch die große Dramatik an dieser Geschichte, dass uns das noch viele, viele Jahre wahrscheinlich begleiten wird, leider. Das war's für heute von uns. Ganz herzlichen Dank, Cliff, fürs Mitmachen. War eine große Freude.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Mir ebenfalls. Danke, dass du dabei warst. Ja, und für uns war's das für diese Woche. Wir bedanken uns bei euch und bei Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, aber auch über Kritik. Einfach per E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir lesen wirklich alles, was da reingeht, und schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen habt. Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch.
Ich werde oft gefragt, wie entscheidet ihr euch eigentlich für die Geschichten, die ihr in euren Podcasts erzählt? Es ist ganz einfach. Wir lieben Geschichten, die noch was ganz anderes erzählen. Die dritte Staffel von Legion ist so eine Geschichte. Nur, dass wir am Anfang selber nicht damit gerechnet haben, was da auf uns zukommt.
Ich bin 66 Jahre alt.
Mhm. Unsere Geschichte beginnt bei Ramona.
Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen.
Vor ein paar Jahren, da lernt Ramona online jemanden kennen. Gordon. Gordon und Ramona schreiben sich. Viel. Ramona verliebt sich und als Gordon dringend Hilfe braucht...
Meine erste Reaktion war, ja, ich muss helfen.
Da hilft Ramona.
Hm. Wirklich?
Kein Zweifel.
Nein.
Diese Hilfe kostet sie sehr viel Geld. Geld, das sie nie wieder sieht. Denn Gordon ist ein Betrüger. Und Ramona Opfer eines Scams. Scams sind nichts Neues. Vor allem Love-Scams nicht, also Liebesschwindel. Menschen verlieben sich in BetrügerInnen und verlieren oft sehr viel Geld. Aber in den letzten Jahren hat sich etwas verändert. Aus einem Problem ist eine Krise geworden.
This issue impacts the national security of basically every country on the planet.
Ein Sicherheitsrisiko für fast jedes Land der Erde. Denn heute gibt es ganze Scam-Fabriken.
This isn't just a building.
Groß wie Städte.
Like, it's not a call center. They're whole cities.
Diese Städte wurden aus dem Boden gestampft. Überall in Südostasien. Und hinter den Mauern mit dem Stacheldraht, da scammen Tausende.
There is almost in my compound 5,000 or 6,000 people.
In dieser Staffel von Legion werfen wir einen Blick hinter die Mauern dieser neuen, riesigen Industrie. Wir sprechen mit Menschen in den Scam-Fabriken. Es geht um organisiertes Verbrechen und Milliarden von Dollar.
Illegal online gambling, underground banking, money laundering services.
Es geht um die Hintermänner, legendäre Triadenbosse.
The connection to very serious organized crime is broken tooth.
Broken tooth?
Broken tooth.
Und um die, deren Spuren immer wieder im Nichts versanden.
Off the record for a second.
Wir reisen an die Grenze zu Myanmar.
If you cross the river, it's in Myanmar.
Oh, Myanmar, oh, doch.
Und auf die Philippinen.
Okay, it's a raid.
I mean, this is a whole lot of evils inside.
Und am Ende wird sich zeigen, es geht um viel mehr als nur Online-Scams.
Like, there are kidnapping cases, there are murder cases, human trafficking.
The ambassador called me and said, I believe you've got some of our citizens.
This is somehow a center for prostitution.
And you're begging to be released.
And I take the one bamboo and I say, if anyone coming, I'll kill them. I'll kill them.
Von der ARD und anderen. Ich bin Kasch Roberos. Und das ist Legion, House of Scam. Ab dem 10. Juli in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Und das war's dann nun wirklich von uns heute. Bis zum nächsten Mal. Es sagen tschüss, Christoph Kebach und
Liv Hagmann.
Ciao.
Tschüss.